Benno, ich weiß nicht, ob der Test für dich war oder für mich. Klasse ziehen und nicht wissen, was kommt, hat mich jetzt doch ein bisschen herausgefordert, ganz ehrlich gesagt. Hey, wie geht's euch heute Morgen? Wie habt ihr geschlafen? Schlecht, gut. Ich habe vor 2 Wochen gelesen, dass 3 Sachen zeigen, dass man älter wird. Erstens, wenn man aufsteht, macht man komische Geräusche. Zweitens, jetzt habe ich es vergessen. Zweitens, mir fragt Leute am Morgen, wie sie geschlafen haben. Und das Dritte, es fängt an, überall zu knacken. Klänk und so. Also ich kenne das sehr gut. Bei mir hat das Alter zugeschlagen. Ich habe festgestellt die Woche, ich frage fast jeden Tag Tabea, wie sie geschlafen hat, wenn ich sie am Morgen treffe. Und habe gedacht, hey, jetzt wird es wirklich so. Das mit dem Aufstehen und so, das habe ich mir ja noch irgendwie gut reden können, aber ich werde alt. Kein Kind fragt sie das Gespörnli, du, wie war dein Mittagsschlaf? Das muss am Alter liegen, ich sag's euch. Aber das ist eigentlich eine blöde Frage, eine komische Frage. Ich habe mich gefragt, wieso mache ich denn das? Wieso frage ich Tabea, wie sie die Stunde von der Bewusstlosigkeit verbringt? Es ist ja tatsächlich so, dass man mit dem Alter, also wenn man noch ein wenig älter ist wie ich, weniger gut schläft. Das ist ja eine Tatsache, habe ich mir sagen lassen. Aber wieso fragen wir uns einander, wie wir am Morgen geschlafen haben? Ich glaube, das hat etwas anderem zu tun. Im Psalm 4, Vers 9 lesen wir, ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn alleine du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Aber so einfach ist es ja gar nicht. Zumindest nicht bei mir. In den letzten 2 Jahren bin ich mega viele Nächte wach gelegen. Oder stundenweise zumindest wach gelegen. Und Gedanken haben in mir Karussell gespielt. Und ich bin nicht zur Ruhe gekommen. Und wenn ich so drüber nachdenke, warum dass ich mir in der Nacht so viele Gedanken mache, dann stelle ich fest, ich habe ja jede Menge Gründe, mir nachts Gedanken zu machen. Ich habe ja jede Menge Gründe, mir Sorgen zu machen. Und ist es denn nicht so, dass der, wo sich sorgt, dass der sich letzten Endes auch kümmert? Also, volle Berechtigung. Wir sind eine besorgte Generation. Wir füllen eine ganze Liste mit dem, worüber wir uns Sorgen machen. Aber habt ihr schon mal festgestellt, was Sorgen eigentlich mit uns machen? Sorgen zeigen uns nie Bilder von einer Zukunft, wo alles schön ist, sondern im Gegenteil. Sorgen zeigen uns immer ein Bild von der Zukunft, wo sämtliche Sachen schief gehen. Sie malen uns nie zuversichtliche Bilder vor die Augen, sondern sie infizieren unsere Seele mit dem Gift. Mit dem Gift, du, hey, es könnte schlimm kommen. Es könnte sehr schlimm kommen. Zeug, was mit der Gemeinde passiert. Zeug, was nach Corona kommt. Zeug um eine befreundete Familie oder Zeug um die beste Freundin. Zeug um ein Geschwisterti. Zeug um die Arbeit, um die Gesundheit von den eigenen Eltern und um die eigene. Hey, Sorgen greifen nach uns und lassen uns nimmer los. Und Zukunftsaussichten werden immer düsterer und düsterer. Ich habe das Gefühl, mir, und ich rede da jetzt tatsächlich von mir, von uns allen, wir sind Experten im Sorgen. Wir sind Experten im Sorgen. Und da hinein ruft uns Jesus zu, macht euch keine Sorgen. Weiß Jesus denn nicht, was in meinem Leben gerade vorgeht? Hat er denn keine Ahnung von dem, wie es gerade drunter und drüber geht? Weiß er denn nicht, in was für eine Situation ich stecke? Mach dir keine Sorgen. Ist das nicht ein bisschen hoher Anspruch, wo der Jesus an uns hat? Mach dir keine Sorgen. Mit dieser Bitte steigen wir heute in unsere neue Predigtserie zu Matthäus 6 ein. Zweiter Teil von der Bergpredigt. Grundsätzlich zeigt uns Jesus in Kapitel 6 von der Bergpredigt auf, wie wir als Christen leben sollen. Er tut das nicht mit Verbot und sagt, das müssen wir machen und so klingt das Leben, sondern er macht es auf eine ganz raffinierte Art und Weise, wo mir mega gut gefällt. Und zwar, er stellt uns jeweils zwei verschiedene Lebensweisen vor und überlässt uns die Wahl. Vereinfacht ausgedrückt geht es um die Frage, willst du als Jesus-Nachfolger leben oder willst du so leben wie jemand, der Jesus nicht kennt? Da wird uns zum Beispiel die Frage gestellt, wem dienst du? Gott oder einem anderen Herrn? Dienst du Gott oder dienst du dem Geld? Bettest du mit Heiden und Pharisäer oder bettest du, wie Jesus es sagt? Vertraust du auf Gott oder tun wir es nicht und machen uns ständig Sorgen und haben den Eindruck, alles unter Kontrolle haben zu müssen? In der heutigen Predigt geht es um zwei Tugenden, so sagt zumindest der Bernhard Ott dem Abschnitt. Es geht um Klasseheit und es geht um das entschiedene Streben nach Gottes Reich. Aber heute geht es zuerst einmal ums Thema Klasseheit. Wie werde mir klasse? Der Michael Herbst, das ist ein Theologe aus Greifswald, hat mal gesagt, Sorge ist unser christlicher Atheismus. Denn man könnte an unserem Umgang mit Sorgen nicht unbedingt ablesen, dass wir glaubende, vertrauensvolle Menschen sind, die mit der Realität Gottes rechnen. Sorgen ist unser christlicher Atheismus. Denn man könnte an unserem Umgang mit Sorgen nicht unbedingt ablesen, dass wir glaubende, vertrauensvolle Menschen sind, die mit der Realität Gottes rechnen. Könnte sein, dass er recht hat? Wenn ich in mein Leben hineinschaue, dann muss ich zugeben, er hat recht. Ich bin Weltmeisterin im Sorgemachen. Ich weiß zwar rein theoretisch, dass Jesus mir sagt, mach dir keine Sorge, aber ich mach's trotzdem. Wir alle wissen doch, dass Sorgemachen überhaupt nichts bringt. Es bringt uns nichts, wenn wir uns Sorgen machen. Im Gegenteil, es macht unser Leben noch zusätzlich schwer. Es klaut uns Lebensenergie und lässt uns in endlos Schleifen ständig um unser Problem drehen. Gehirnforschung hat herausgefunden, dass unser menschliches Gehirn so gestrickt ist, dass negative Gedanken sofort, neuronal verarbeitet werden. Schlaues Wort. Negative Gedanken und Erlebnisse gehen sofort inne. Sie werden sofort Teil von uns. Und bei der positiven ist es gerade umgekehrt. Wenn positive Erlebnisse oder Gedanken an uns herangetragen werden oder wir Erlebnisse machen und wir sie nicht mindestens 15 Sekunden lang wahrnehmen, wirklich wahrnehmen, und registrieren, dann perlt sie an uns ab, wie Wasser an einer imprägnierten Jacke. Habt ihr die Erfahrung auch schon mal gemacht? Dass euch jemand was gelobt hat oder was Gutes gesagt hat, aber es ist nur, ihr habt es nicht wirklich wahrgenommen. Ihr habt es nicht wirklich registriert. Und was bleibt dann, wenn der andere das nächste Mal was Negatives sagt? Das wissen wir 20 Jahre später noch. Erst nach 15 Sekunden bewusstem Anschauen von was Gutem hat es eine Chance, Teil von unserem Innenleben und von unserer inneren Struktur zu werden. Das heißt, das, was uns ängstigt, prägt uns leichter als das, was uns freut. Könnte es also sein, dass uns Sorgen machen, uns noch sorgenvoller macht? Ich habe es vorhin schon mal gesagt, wir wissen ja, dass Sorge nichts bringt. Und wenn ich euch so anschaue, dann sehe ich das eine oder das andere nicken.
Ja.
Aber wie lange bleibt uns das? So wie ich mich kenne, hat es eine Halbwertszeit von 5 Minuten. Sobald, spätestens wenn ich da den Saal rauslaufe, fängt es wieder an und ich mache mir Sorgen. Wie so ein kleiner Sorgen-Junkie. Wie wenn ich süchtig werde, nach mir Sorgen zu machen. Und da dabei sagt uns Gott an so vielen Stellen, mach dir keine Sorgen. Ich bin davon überzeugt, Sorg ist nicht das, was Gott für uns will. Und ich gehe so weit, sage, dass Matthäus 6 kein Ratschlag ist, sondern dass man uns nicht sorgen soll, ist das Gebot. Sorgt euch nicht. An anderer Stelle heißt es, werft alle eure Sorgen auf den Herrn, denn er sorgt für euch. Oder noch eins obendrauf, der Paulus zu der Philippern: Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen, lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Hey, so viele Stellen, wo uns da daran erinnern, dass wir uns nicht sorgen sollen. Und was machen wir? Warum tun wir uns so schwer mit dem, dass wir uns nicht sorgen sollen? Ein Ausleger hat geschrieben, in der Sorge sinkt unser Christsein in das heidnische Misstrauen gegenüber Gott zurück. Ist ein krasser Satz. In der Sorge sinkt unser Christsein in das heidnische Misstrauen gegenüber Gott zurück. Hat Sorge was mit Vertrauen zu tun? Ich denke ja. Ich denke sehr viel sogar. Sich Sorge machen ist nämlich Ausdruck davon, dass ich Gott nicht vertraue. Sich Sorge machen ist mangelndes Vertrauen. Hinter derer steckt nämlich, hey, ich glaube nicht, dass du alles im Griff hast. Ich glaube nicht, dass du es schon richten wirst. Ich vertraue Gott nicht, dass er es mit dieser Gemeinde schon gut meint, obwohl er schon 200 Jahre lang mit dieser Gemeinde den Weg gegangen ist. Aber ihr könnt ja jetzt aufhören. Ich vertraue nicht, dass Gott genauso mit meinem Nächsten unterwegs ist, wie er mit mir unterwegs ist. Und manchmal ist sogar Zorg, ist verstecktes Vertrauen, mangelndes Vertrauen in meinen Mitchrist und meine Mitgeschwisterte. Ich vertraue nicht, dass sie genauso mit Gott unterwegs sind, dass sie genauso nach Gottes Wille fragen wie ich. Glaube heißt Vertrauen. Und wenn wir anfangen zu entscheiden, wir tun uns nimmer Sorgen, dann wird sich sehr schnell zeigen, wie unser Vertrauen in Gott aussieht. Vertraue ich Gott, dass er für mich sorgt? Dass er für unsere Gemeinde sorgt? Vertraue ich, dass Gott sich um euch sorgt? Und euch hinterhergeht? Wäre es möglich, dass du und ich, dass wir unsere Sorge entsorgen und stattdessen Gott vertrauen, dass er sorgt? Ich weiß, das ist nicht einfach. Und Jesus weiß auch, dass das nicht einfach ist. Er weiß, dass es schwierig ist für uns Menschen, dass wir uns nicht sorgen. Und deshalb gibt er uns 3 Ratschläge mit auf den Weg, wie wir unsere Sorge entsorgen können. Aber bevor ich zu den 3 Ratschlägen komme, nochmal ein kurzer Einschub. Und zwar, dass wir es nicht vergessen, in welchen Kontext hinein Jesus die Worte gesagt hat. Er redet über Sorge zu Menschen aus der Antike. Er redet zu Menschen, die am Rand vom Römischen Reich wohnen, in einer nicht gerade blühenden Landschaft. Die Lebensverhältnisse sind schwer, schwerer als heute. Die Menschen in der Nähe von Jesus waren überwiegend arm und wir lesen, dass sie mit Krankheiten zu kämpfen hatten, gegen die noch kein Medikament erfunden wurde. Sie waren ungebildet, sie lebten unter der Knute von den Römern. Etliche waren unfrei oder Sklaven. Frauen und Kinder hatten überhaupt nichts zu sagen und hatten keinerlei Rechte. Säuglinge haben oftmals nicht das erste Lebensjahr überlebt. Und Lebenserwartung lag bei 30. Jan, du bist 30 geworden, oder? 31, ja, bist schon ein Jahr über den Zenit, sowas aber auch. Hey, Umstände damals waren komplizierter als bei uns. Uns geht es doch deutlich besser, unvergleichlich besser sogar. Aber Sorge machen wir uns mehr denn je. Es gibt Sorgestudien. Und Sorgestudien zeigen, dass das Level von der Sorge jedes Jahr mehr wird. Wir werden immer besorgter und besorgter. Und was können wir daraus lernen? Vielleicht für mich schon eins von den wichtigsten Sachen, die wir heute Morgen lernen können. Wir liegen falsch, wenn wir glauben, dass mehr Geld, eine stabilere Gesundheit, bessere soziale System, eine sichere Umgebung uns von der Sorge heilen könnten. Wir liegen falsch, wenn wir glauben, dass bessere Umstände unser Herz frei machen und leicht. Es passiert nicht. Nie. Wir finden nämlich immer neue Gründe, um uns Sorgen zu machen. Und das, obwohl es uns besser geht als noch der Generation vor uns. Was also tut Jesus oder was rät er uns, damit wir uns von der Sorge entsorgen können? Erster Schritt, er sagt uns, geh raus, geh vor die Tür und schau dir die Vögel und Blumen an. Geh raus und schau. Das ist ein guter Rat. Jesus sagt, geh einfach mal raus und schau. Und dann? Schau dir die Vögel an. Schau dir die Amseln, die Specht, Störch, Meisli und was es sonst noch alles so für Getier gibt. Schau sie dir an. Sie schaffen nicht. Sie tun nicht, was die Männer früher da haben, nämlich säen und den Acker bearbeiten und ernten. Und es ist völlig okay, wenn ihr sät und wenn ihr erntet, aber Vögel tun es nicht und sie überleben trotzdem. Für sie wird gesorgt. Und wer sorgt für sie? Der Vater im Himmel sorgt für sie. Und dann geht und schaut euch die Blumen an. Die Schneeglöckli, Primeli. Tulpe kann man jetzt gerade noch nicht zuhören, aber sonst geht man zu der Judith und schaut den schönen Tulpenstrauß an. Schaut sie euch an. Sie schaffen nicht. Sie tun nicht, was die Frauen früher da haben, nämlich weben und spinnen. Und trotzdem frieren sie nicht. Sie zeigen ihre ganze Schönheit, für sie wird gesorgt. Es ist völlig okay, wenn ihr spinnt und webt. Aber Blumen tun es nicht. Und trotzdem, der Vater im Himmel kleidet sie. Und dann kommt's. Bitte macht euch klar, ihr seid mehr, wichtiger, geliebter, wertvoller als die Vögel am Himmel und Blumen auf der Erde. Ihr seid mehr, wichtiger, geliebter, wertvoller in den Augen vom Vater. Also schaut hin. Mindestens 15 Sekunden lang. Und sagt zu eurem Herzen, genauso wie Gott für die Blumen und die Vögel sorgt, so sorgt er für mich. Der zweite Schritt oder zweite Rat. Er sagt, wir sollen ein bisschen besser nachdenken. Geh in dich und denk nach. Ist auch ein guter Rat, finde ich zumindest. Manchmal ist nämlich wirklich unser Problem, dass wir dummes Zeug denken. Ich sage es jetzt mal so eindeutig. Manchmal ist unser Problem, dass unser Denken unvernünftig ist oder schlicht arrogant. Unsere Sorge hat nämlich die Vorstellung und die stille Voraussetzung, dass wir Einfluss haben, dass wir die Kontrolle haben. Dass wir, wenn wir alles Nötige tun und bedenken, dass wir dann jegliche mögliche Gefahren abwehren könntet. Aber denkt einmal nach, ob eure Sorge wirklich Sinn macht. Könnt ihr, fragt Jesus, euer Leben nach Belieben verlängern? Habt ihr Einfluss? Habt ihr Kontrolle? Über eure Gesundheit? Nur in Maßen. Über die Wirtschaft? Über die Politik? Kaum. Ich noch weniger wie ihr, weil ihr dürft abstimmen, ich nicht. Wir haben nicht so viel Kontrolle, wie wir meinen. Oder wie wir es gern hätten. Die Gemeinde, Gesundheit von unserer Liebsten oder auch unsere eigene Lebenszeit liegt nicht in unserer Hand. Wir haben kaum Kontrolle. Und schon gar nicht über die Sachen, die auf meiner Sorgenliste stehen. Deshalb wäre es dumm zu denken, wir müssten einfach alles im Blick haben, um alles genau planen, bedenken, vorsorgen, schützen, beachten. Vielleicht noch ein bisschen härter nachdenken, noch ein wenig mehr, noch ein wenig akribischer arbeiten, noch ein bisschen mehr Sicherheit aufbauen, Zäune noch ein wenig höher bauen, bis jegliches Risiko ausgeräumt ist. Wie dumm, sagt Jesus, wie dumm. Ihr seid einer besonderen Krankheit erkrankt, nämlich im falschen Denken, der Kontrollitis, im Übermut, ja im Hochmut, als hättet ihr alles im Griff. Jesus sagt, ihr habt es nicht im Griff. Keiner von uns hat es im Griff. Und Jesus gibt einen ganz pragmatischen Rat. Er sagt, ihr müsst eure Zuständigkeit klären und neu bestimmen. Die Reichweite von eurer Kontrolle müsst ihr vernünftig einrichten. Wir lesen an anderer Stelle, dass uns der Tag übergeben ist. Und der eine Tag, der hat seine eigenen Probleme und Chancen. Und darum kümmert euch. Steht morgens auf und tut, was der Tag verlangt. Und abends geht ins Bett und dankt für das, was gelaufen ist am Tag. Dankt fürs Gelungene und gebt das ab, was unfertig ist, was nicht gut gelaufen ist, was sogar vielleicht misslang. Und dann legt alles, euch, die Arbeit, eure Liebe, eure Sorge in die Hand von Gott. Und morgen wiederholt ihr das Ganze wieder. Und übermorgen noch einmal. Jeden Tag dasselbe. Es gibt einen Film, der heißt "Und täglich grüßt das Murmeltier". Genau so soll es laufen. Jeder einzelne Tag. Meinet ihr etwa, dass eine Blume auf dem Feld sich am Abend fragt, habe ich morgen wohl genug Wasser? Oder denkt ihr, ein Vogel ärgert sich, wenn er abends in seinem Nestle hockt, dass er den Wurm nicht gefangen hat? Macht sich ein Vogel Sorge, was er am nächsten Tag essen kann? Klar, wir sind kein Tier. Und doch glaube ich, dass der Rat von Jesus super ist. Mach dir keine Sorge über das, was du eh nicht im Griff hast. Und wenn das geschafft hast, dann schau weiter. Dann schau weg von dir. Und dann kommt nämlich sein dritter Rat. Gib dies Leben aus deiner Hand, geh über dich hinaus und such zuerst einmal das Reich Gott. Wenn man ganz genau in den Text hineinschaut, dann fällt auf, dass Jesus da mit keinem Wort irgendwas verbietet. Er verbietet nicht bestimmte Dinge zu tun, wie Vorsorge betreiben oder sparen oder wie auch immer. Seid er mit keinem Wort. Er sagt nur, sorget euch nicht. Macht euch keine Sorgen. Das ist das Einzige, was Jesus von uns will. Die Frage ist, worauf ist unser Herz ausgerichtet? Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich von Gott. Und das heißt konkret, legt euer Leben in die Hand von Gott. Und dann fragt jeden einzelnen Tag, was willst du heute von mir? Was hast du heute im Sinn? Was willst du heute in meinem Leben tun? Welche Türen tust du öffnen und welche machst du zu? Und was kann ich heute tun? Wir sind eingeladen, die Kontrolle abzugeben. Aber wenn man was abgibt, dann entsteht das Vakuum. Und wir alle wissen, dann nimmt irgendwas anderes, nimmt das Vakuum ein. Deshalb, wenn du deine Sorge entsorgst und wieder Platz hast, dann lern gute Gedanken an die Stelle von der Sorge. Richte den Blick aufs Gute, aufs Schöne und blieb bei dem. Wisst ihr, wir müssen nur jeden Tag aufs Neue unser Leben in Gottes Hand geben. Wir müssen nicht jetzt schon für die nächsten 50 Jahre das machen, sondern es geht um heute, um den heutigen Tag. Und morgen dann um den morgigen Tag. Und übermorgen um den übermorgigen Tag. Ich möchte gern abschließen mit dem Erlebnis, das ich mit Gott gemacht habe. Ich habe im November, haben Miriam und ich so eine Amaryllis gekriegt. Nicht die hier. Ich habe dummerweise kein Foto gemacht von der Amaryllis, die wir gekriegt haben. Und die Amaryllis ist für mich zur Lehrstunde von Gott geworden. Ich finde Amaryllis protestlich. Also vor allem so. Du hast da eigentlich so eine Knolle, ein Nüt. Am Anfang siehst du noch nicht einmal die grünen Blättchen da oben, sondern du hast einfach so eine Knolle. Nichts Schönes. Und dann stellt man sie auf. Man muss sie ja noch nicht einmal gießen, sondern man stellt sie auf und dann steht die da so im Wohnzimmer. Immer noch nichts Schönes. Und dann, ein paar Wochen später, kommen die ersten Blättchen raus und dann kommt ein Stängel raus und dann macht so kleine Knospen und dann nachher kommt eine Blüte raus. Und ich war dann auf Besuch und wir haben über Amaryllis geredet und über die Besonderheiten von der Amaryllis. Und als ich heimgegangen bin von dem Besuch, hat Gott mich eine Lektion gelernt. Und zwar hat er mir die Amaryllis in Sinn gerufen und hat gesagt, los Moni, so ein Amaryllis-Knolle, die ist nichts Schönes. Aber ich werde dich jetzt was lehren, was Vertrauen anbelangt. Wenn du so eine Amaryllis-Knolle überkommst, dann siehst du nicht, was in der an Veranlagungen drin ist. Du siehst nicht, ob aus der mal eine schöne Blume wird oder nicht. Du siehst einfach nur diese hässliche Knolle. Und mehr nicht. Aber du musst vertrauen, dass eines Tages eine schöne Pflanze daraus wächst. Gott hat gesagt, hey, ich habe in die Amaryllis-Knolle alles hineingelegt. Ich habe alles reingelegt. Und ich bin am Tun und am Machen und am Vorbereiten. Vertraust du mir? Vertraust du mir, dass ich dran bin? Vertraust du mir, dass ich dran bin? Und mich hat das mega herausgefordert. Weil ich kann das auf ganz viele Situationen in meinem Leben anwenden. In meiner Familie, in der Gemeinde. Bei einzelnen Menschen vertraue ich Gott, dass er dran ist, auch wenn ich es noch gar nicht sehe, dass ich mich gar nicht sorgen muss. Und deshalb werde ich abschließen mit der Frage, vertraust du schon oder sorgst du noch? Vertraust du schon oder sorgst du noch? Gott wird unser Vertrauen. Die Frage, die musst du dir selber beantworten. Die kann keiner für dich beantworten. Gott wird dies vertrauen. Vertraust ihm. Wir werden jetzt noch ein Lied hören, das mir in den letzten paar Wochen mega wichtig geworden ist. Es ist von Bastian Benoa und da geht es ums Vertrauen.